Als wir vor 15 Jahren Utopia gegründet haben, war grünes Geld noch ein Nischenthema und nur Branchenkenner kannten die vier Ökobanken. Doch die Zeiten ändern sich. Die EU macht mit ihrer Regulatorik den Finanzmärkten kräftig Beine und sorgt dafür, dass Milliarden nachhaltiger investiert werden. Konventionelle Banken, die mit grünem Geld bis vor kurzem noch wenig zu tun hatten, werben nun mit nachhaltiger Geldanlage und positionieren sich als Treiber der Transformation.
Doch wenn auf einmal alle, auch die schmutzigsten Banken, irgendwie grün werden, wie geht es dann eigentlich mit den Pionieren weiter? Wie positionieren Sie sich? Welches Alleinstellungsmerkmal können Sie noch ins Spiel bringen? Und wie gewinnen Sie im Wettbewerb mit konventionellen Banken neue Kunden? Die Antworten hat unser heutiger Gast, denn er arbeitet für eines dieser Pionierunternehmen und ist seit 10 Jahren Head of Marketing Germany bei der Triodos Bank.
Grüne Wiese, der Utopia B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation.
Willkommen bei Utopia Grüne Wiese, dem B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation. Wir sprechen in jeder Folge mit den dafür verantwortlichen Menschen in den Unternehmen, also allen, die versuchen, Nachhaltigkeit im Business sinnvoll umzusetzen und darüber auch glaubwürdig zu kommunizieren. Wir, das sind meine Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin von Utopia und Senior Advisor bei der Kommunikationsberatung Utopia Values, und ich, Andreas Winterer, Leiter der Content-Agentur Utopia Content.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Jan Miller, Head of Marketing bei der Triodos Bank. Schon seit seinem Studium macht Jan, wie er selber sagt, Öko-Gedöns. Zunächst arbeitete er beim Öko-Versandhaus Hess Natur und dort lernte er viel über nachhaltigen Konsum und Konsumentinnen und über Marketing. Von Hess Natur wechselte er zu Alnatura und dann 3 Jahre später zur Nachhaltigkeitsbank, zur Triodos Bank. Dort verantwortet er seit 2012 das Marketing. Und dort gelang es ihm mit minimalem Marketingbudget, die Zahl der gewonnenen Neukunden von 100 monatlich auf über 700 zu erhöhen. Darüber wollen wir gleich mehr erfahren. Wir heißen herzlich willkommen bei uns, Jan Miller.
Ich grüße euch. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür.
Wir sind froh, dass du da bist. Ja, viele, die im Nachhaltigkeitsbereich von Unternehmen arbeiten, versuchen natürlich selber auf die eine oder andere Weise nachhaltig zu leben. Da bist du wahrscheinlich auch nicht anders. Aber seien wir ehrlich, das gelingt ja niemandem perfekt von uns. Dennoch haben wir ja alle eine gewisse Vorstellung davon, wie wir uns selber einschätzen. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie nachhaltig lebst du denn?
Eine gute Frage. Kommt immer darauf an, welche Dimensionen man wirklich alle so mit einbeziehen möchte in dem ökologischen und sozialen Rucksack. Ich würde mich mal auf 6,7 festlegen.
6,7 ist ja mal eine ganz genaue Ansage.
Ja, Zahlen sind wichtig.
Dann freue ich mich gleich auf die Frage nach den 3,3, die da fehlen. Denn jeder von uns, der hat ja so die eine oder andere unnachhaltige Konsumangewohnheit, auf die er nicht gerne verzichtet. Was ist denn deine unnachhaltigste Konsumangewohnheit, auf die du so auch gar keinen Fall verzichten möchtest?
Das ist relativ einfach. Ich gebe es offen zu, ich fahre gerne schnell Auto und ich kriege das mir nicht abgewöhnt. Ich mag das, wenn man so auf der Autobahn tatsächlich, ne, auf der Autobahn einfach schnell gleitet. Wenn wir aus dem Urlaub kommen, wir sind in Schweden, da ist alles ganz langsam, ganz gemütlich. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit langsam fahren. Sobald ich in Deutschland bin, merke ich, ich werde schneller und schneller. Und in der letzten Stunde habe ich so meine alte, schnelle Geschwindigkeit wieder drauf.
Da kann ich ja gar nicht anders als zu fragen, Geschwindigkeitslimitierung, ja.
Ja, oder ja, nein? Absolut, absolut. Also ich brauche das. Also ich merke auch, dass ich da trotz allem Wissen und aller Werte und aller Wichtigkeit anfällig bin.
Ist ja auch okay, wir sind ja alle nur Menschen. Was hat dich denn eigentlich motiviert, Nachhaltigkeit zum Beruf zu machen? Also ich meine, wenn ich jetzt so ein Banker werden würde in irgendeiner Form, also du bist ja nicht wirklich Banker, sondern du machst ja Marketing bei einer Bank, aber man kann doch sicherlich außerhalb von Nachhaltigkeit viel mehr Geld verdienen. Also warum gerade Nachhaltigkeit?
Witzigerweise hat es tatsächlich mit einem Zufall angefangen. Der ist jetzt auch nicht so ganz unglücklich gewesen, aber ich bin tatsächlich als Student in meinem ersten Semester auf der Suche nach einem Job bei dem Versandhaus Hess Natur gelandet und habe dort relativ schnell gemerkt, dass die Werte, die Idee zu arbeiten, aber auch tatsächlich die Art miteinander zu arbeiten, mir so gut gefallen und dass auch das, was ich aus meiner Erziehung, aus meiner Kindheit schon mitgebracht habe in Sachen, wie wichtig die Umwelt ist und sie zu schützen und auch christliche Werte, wie man miteinander umgeht, dass das alles total super zusammenpasst. Und seitdem bin ich da hängen geblieben.
Wie lange warst du bei Hess Natur?
Insgesamt war ich fast 13 Jahre da, viele Jahre als Student, aber später dann eben auch in leitender Funktion im Marketing dort.
Und was würdest du sagen, ist das eine Ding, das du von Hess Natur mitgenommen hast?
Oh, ich habe super viel gelernt. Ich habe vor allem ganz viel über die Menschen gelernt, die nachhaltige Kaufentscheidungen treffen. Und habe sehr, sehr eindrücklich für mich war ein Jubiläum, ich glaube 20-jähriges Jubiläum. Und wir als Management-Team haben uns committed, dass wir ParkplatzeinweiserInnen sind. Auf so einem riesen Verteilzentrum von einem großen Discounter durften wir den Parkplatz mitbenutzen und haben die Kundinnen und Kunden, die dort ankamen mit ihren Familien oder alleine, eingewiesen, sodass das riesenfest funktionieren kann. Und das war ein super Lehrstück, wirklich, wie sagt man so schön, literally, wirklich zu sehen, da steht ein nagelneues SUV neben einem verbeulten Volvo-Kombi. Und die sind alle da und die verbindet alle was. Und das war für mich also was, was sich eingeprägt hat, auch über, wenn ich über Zielgruppen für nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen nachdenke, wie unterschiedlich das ist. Und dass das Bindeglied vielleicht nicht unbedingt der scheinbare Lebensstil ist oder Äußerlichkeiten.
Jetzt ist Hess Natur natürlich ein extrem grüner Anbieter. Also das ist wirklich, das glaube ich, das kann man so sagen. Lange Tradition und sehr klar auch in seiner Ausrichtung. Auch die Rottersbank ist ja sehr, sehr grün. Hat es dich denn nie gereizt, Marketing für einen nicht nachhaltigen Player irgendwie zu machen?
Also gereizt im Sinne, dass ich jetzt ganz dringend in, sagen wir, konventionelle Unternehmen wechseln würde, noch nicht. Liegt aber auch daran, dass ich ein Riesenglück hatte und bisher immer ganz tolle Aufgaben in solchen Pionierunternehmen bekommen habe. Aber ich würde das gar nicht ausschließen. Ich finde das super spannend und was mir wichtig ist, dass eine Organisation das einfach ernst meint, dass eine Geschäftsleitung oder der Vorstand, wie auch immer das organisiert ist, wirklich ernsthaft Wandel, Transformation, sozial, ökologisch handeln vorantreiben will. Und das ist eigentlich das Spannende. In der Vergangenheit war das vielleicht ein bisschen schwieriger, solche Unternehmen zu finden. Ich glaube, dass das heute gar nicht mehr der Fall ist. Insofern ist, wenn ich zurückschaue, das total logisch, dass ich dann wirklich in solchen werteorientierten Pionierunternehmen gelandet bin. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
Du hast ja eben ganz eindrücklich von deinem Erlebnis auf dem Parkplatz und dem SUV neben dem zerbeulten Auto gesprochen, also von Zielgruppen. Und aus unserer Erfahrung ist es so, gerade wenn man jetzt, denn heute arbeitest du ja nicht mehr im Bereich Lebensmittel, sondern du arbeitest im Bereich Finanzen, wo ja die Gruppe derer, die sich mit Nachhaltigkeit als KonsumentInnen beschäftigt, noch kleiner ist. Deshalb spannende Frage, wer sind denn die Kunden bei euch bei der Triodos Bank? Welche Zielgruppen erreicht ihr? Eher zerbeulter Volvo oder eher SUV oder sag mal eher sehr nachhaltigkeitsorientierte Konsumenten? Oder durchaus auch schon den Mainstream? Wie würdest du das beschreiben?
Mainstream würde ich nicht sagen. Also dazu ist die Republik zu groß und zu vielfältig. Aber ich würde so eine Ja- und Nein-Antwort gerne geben, weil es sind nicht nur die ganz konsequenten, ganz dunkelgrünen, wie auch immer man sie bezeichnen mag. Wir sehen das in unserer sehr, sehr regelmäßigen Marktforschung, sprich Kundinnenbefragung auch, dass es ganz unterschiedliche Herkünften gibt und auch ganz unterschiedliche Regionen. Wir sehen natürlich schon einen klaren Trend im urbanen Umfeld, im weiteren Sinne, auch der Speckgürtel. Menschen, die einen urbanen Lebensstil führen, die einfach auch einen gewissen Erfahrungs-, auch Wissens-Themenhorizont haben, der sich decken muss, dass du überhaupt dazu kommst, nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen. Das sehen wir schon. Manche Regionen sind besonders stark. Klar, Berlin immer stark, Hamburg, München, Stuttgart, Leipzig. Da können wir sie beschreiben. Aber ich würde nicht sagen, es sind die sehr, sehr wohlhabenden Leute. Bei Finanzdienstleistungen und auch bei unserer Art des Angebots, zum Beispiel nichts ist kostenlos, ist es schon so, dass wir Menschen erreichen, die ein gewisses Guthaben haben. Aber in unserer Marktforschung vor 3-4 Jahren war das, haben wir eine ganz große Studie gemacht hier in Deutschland, haben wir auch immer von einer alleinerziehenden Erzieherin in Berlin gesprochen, die genauso zu unserer Kundschaft gehört wie jemand, der vielleicht 65 ist, geerbt hat und die Kinder sind schon bei einer nachhaltigen Bank und überzeugen dann Vater oder Mutter, eben das Erbe doch sinnvoll, auch für deren Zukunft sinnvoll anzulegen.
Mhm. Aber wenn du das so beschreibst, das sind jetzt gerade ja soziodemografische Faktoren gewesen, auf die du abgestellt hast. Wenn man jetzt mal sagt, das Level an Nachhaltigkeitsorientierung im Konsum, dann höre ich da schon raus, dass es eher schon die Menschen sind, so ist auch eigentlich eher unsere Erfahrung, bei denen Nachhaltigkeit auch in anderen Konsumbereichen schon eine größere Rolle spielt und weiter verankert ist. Oder wie würdest du das da einordnen?
Absolut.
Level von Nachhaltigkeitsorientierung.
Absolut, das ist total richtig. Die Finanzen sind nicht die ersten, ist nicht die erste Entscheidung, die du fällst, wenn du einen nachhaltigen Lebensstil versuchst umzusetzen, sondern häufig fängt es klar bei den ganz körpernahen Sachen an, bei Essen. Wenn du Kinder bekommen hast, dann denkst du noch mal mehr drüber nach, dann über die Hülle, die Kleidung, Kosmetik, auch Wohnen ist total wichtig. Ich sage immer gerne, wir erreichen Menschen, die auch schon Ökostrom, also echten Ökostrom beziehen, weil diese Menschen haben mindestens schon einmal die Erfahrung gemacht oder die Entscheidung getroffen, etwas ganz Standardisiertes wie 50 Hertz mit 230 Volt aus der Steckdose eben aus Gewissensgründen, aus idealistischen Gründen von einem anderen Anbieter zu beziehen.
Und wo soll es bei euch perspektivisch hingehen? Welche Zielgruppen wollt ihr in Zukunft stärker erreichen? Also ihr habt ja ein Girokonto, spielt aber gerade, glaube ich, nicht mehr so die Rolle. Wo soll die Reise hingehen, auch wenn man mal jetzt sich Altersraster anguckt? Ich selber weiß von meinen Kindern, das spielt ganz stark auch eine Rolle, wie digital eine Bank ist. Also welche Zielgruppen wollt ihr perspektivisch in den Fokus nehmen noch?
Zurzeit würde ich nicht sagen, dass wir unsere Zielgruppe ganz dramatisch ändern möchten. Also wir erreichen Menschen ab 20, ich würde sagen so bis Ende 60. Das ist so der Kern von den Menschen. Die meisten sind zwischen 30 und 50. Und das Potenzial ist noch so riesig, dass es jetzt nicht besonders schlau wäre, jetzt sich ganz dolle zu bemühen, um zum Beispiel junge Menschen anzuziehen. Natürlich arbeiten wir daran, dass wir gucken, dass wir die Bedürfnisse der nachkommenden Generationen immer weiter tracken und zu sehen, ja, wie du sagst, ne, sehr viel digital, sehr, sehr, sehr hohe Convenience auch, vielleicht auch noch ein bisschen unterhaltsamer, sehr auch in der Sprache ganz, ganz nahbar. Aber es ist noch für uns noch nicht so weit, würde ich sagen, strategisch, dass wir sagen, ja, wir fokussieren uns wirklich auf diese Zielgruppe.
Aber es haftet ja den nachhaltigen Banken oder nachhaltigen Unternehmen allgemein immer so ein bisschen der Ruf an, unsexy zu sein, ne? Und die heute Jungen sind ja auch eure Kunden von morgen. Wie würdest du das einschätzen? Ist das eher noch, ich sag mal so, die alte anthroposophische orientierte Klientel? Oder ist die Triodos Bank heute auch schon sexy und attraktiv für andere Gruppen außerhalb dieses Universums?
Sexy und attraktiv ist spannend bei Banken, das traue ich mich ja nicht zu sagen. Also die alte anthroposophisch waren wir so richtig nie, wirklich nur in der Gründungsphase, da kommen wir her. Aber die wirklichen sehr, sehr überzeugten älteren Menschen, die erreichen wir nach wie vor. Aber also die Bedürfnisse der jungen Menschen, das sehe ich schon, die sind andere. Aber ich habe immer das Problem, ich möchte eigentlich gar nicht sexy sein. Also das hat auch ein bisschen was mit meinem Verständnis von nachhaltigem Marketing zu tun. Ich möchte nicht auf Teufel komm raus jetzt eine super fancy AGB haben, die sich total nett liest, sondern wir versuchen uns schon zu fokussieren auf das, was wir wirklich tun wollen, nämlich Kredite und Investments rausgeben, mit denen wir die Wirtschaft transformieren helfen können. Und das ist unser Fokus. Und wir das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen überheblich, aber ich versuche wirklich nicht, mich anzubiedern an eine besondere Zielgruppe, sondern wir haben eine super Idee und die ist tragfähig und die wächst ganz gesund, auch nicht völlig verrückt, super schnell, sondern auch organisch, im Sinne von, dass wir ja auch mitwachsen müssen an Menschen, die bei uns arbeiten und so weiter. Und dieser Pfad ist gut und wir müssen nicht unbedingt jetzt besonders sexy sein. Ich weiß aber, also wo dein Gedanke herkommt, ich finde das auch die Frage auch schon total spannend, weil natürlich werden wir gerade von Medien häufig, wirst du da drauf gestoßen, hey, Öko hat ein Image, unsexy zu sein. man könnte auch sagen, Verzicht hat ein Image, unsexy zu sein, weil man verzichtet was, zum Beispiel auf kostenlose Girokonten bei uns. Das stimmt, aber ich glaube, dass die Anziehungskraft, und das hören wir von unseren Kundinnen und Kunden, eher die Ehrlichkeit unserer Kommunikation ist, zu sagen, das ist unsere Idee, das ist auch ein Preis, der das und das diese Dienstleistung eben erfordert, die wir haben möchten, und da ganz unaufgeregt ranzugehen und dass das sehr gutiert wird, diese Ehrlichkeit und Bodenständigkeit.
Ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube auch, das ist ja auch eine Frage, mit der wir immer konfrontiert sind, dass wir merken, es ist immer noch so holzschnittartig. Es gibt die Nachhaltigkeitsorientierten und dann gibt es den Mainstream. Und das trifft es ja gar nicht mehr, sondern es gibt genug Menschen, die sehr offen für diese Themen sind. Und deshalb dieses Grün oder nicht Grün ist auch wirklich nicht mehr zeitgemäß als Cluster.
Ja, aber wahr ist natürlich schon, und das sage ich so aus eigener Erfahrung, also bevor ich bei Utopia gearbeitet habe, wusste ich nichts über nachhaltige Banken. Und wenn ich nicht zufällig gesagt hätte, ja, um das Thema kümmere ich mich in meiner Zeit als Redakteur und Chefredakteur, der ich heute nicht mehr bin, dann würde ich mich in diesem Thema nicht auskennen. Und wenn du mich heute fragen würdest, wie lernen die Menschen das Thema Nachhaltigkeit im Finanzbereich kennen, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich eher durch die Werbespots irgendwelcher Banken, die eigentlich gar nicht im Kern nachhaltig sind, als durch sozusagen die klassischen Ökobanken. Da stellt sich mir natürlich schon die Frage, rennt euch da irgendwie was davon? Oder sagt ihr, nee, das ist völlig okay, wir bekommen weiterhin den Zuwachs, den wir brauchen und den wir auch verarbeiten können. Das ist ja auch, man kann ja nicht beliebig wachsen. Wie siehst du das?
Ja und nein. Also ja, das läuft gut. Unsere Geschäfte laufen gut und unsere Strategie sehr, sehr fokussiert auf die Zielgruppen, die wir schon erreicht haben, weiter zuzugehen, weil wir wissen, dass die Potenziale groß genug sind für unsere strategischen Wachstumsziele. Das passt soweit. Aber das, was du ansprichst, dass jetzt die konventionellen Anbieter auf dem Markt sehr, sehr laut schreien und mit großen Werbeetats hinterlegt das Thema Nachhaltigkeit für sich entdecken und für sich auch besetzen, auch eine gewisse Deutungshoheit dadurch natürlich erreichen wollen,
ganz klar.
Die nicht immer unserer Interpretation von nachhaltigem Wirtschaften und Transformation entspricht, das ist schon eine Riesenherausforderung. Und das erlebe ich tatsächlich jetzt hier in der Finanzbranche nicht zum ersten Mal. Das war auch in der Lebensmittelbranche und auch in der Bekleidungsbranche, in der ich schon gearbeitet habe, das Gleiche. Dass du eine Riesenherausforderung hast, deine Pionierposition, die grüne Welle, die du ausgelöst hast, dass sie sich dich nicht überrollt und dass du deine Position als Pionierin, als Pionier am Markt schon ganz gezielt halten musst und das angehen musst.
Kannst du dann mal ein Beispiel nennen, wo du sagst, da versuchen wir ganz gezielt Deutungshoheit zu behalten, beziehungsweise sozusagen einen Schritt weiter zu gehen, als die anderen jetzt schon gegangen sind?
Ja, ein gutes Beispiel ist die Vermögensverwaltung des Triodos Impact Portfolio, die wir vor einem guten Jahr gelauncht haben. Das war auch eine Reaktion auf Bewegung am Markt, weil wir gesehen haben, dass konventionelle Banken, die Volksbankengruppe war da riesig voran, dass sie alle Menschen jetzt in dieser Niedrigzinsphase, die uns ja jetzt lange begleitet hat, versucht haben, sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden in eine Art Vermögensverwaltung, in einen Robo-Advisor, hey, wir investieren dein Geld für dich in unterschiedliche Fonds und diese Dienstleistung, da kriegst du dann auch ein Prozent Provision für diese Vermögensverwaltung eben. Das war ein riesen Erfolgsprodukt und auch das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige ETFs, da war sehr, sehr viel auf dem Investmentmarkt plötzlich grün und wir haben das kommunikativ erklärend, bildend eigentlich nicht geschafft. Dazu haben wir nicht die Reichweite, Menschen oder die Gesellschaft aufzuklären, hey Leute, das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, was hier gerade als grün in der Vermögensverwaltung erscheint. Und so haben wir tatsächlich relativ schnell oder mit sehr, sehr viel Energie vor allem eine eigene Vermögensverwaltung auf die Beine gestellt, wo wir wirklich sagen können, hey, das ist wirklich richtig nachhaltig.
Du hast eben die Werbebudgets auch angesprochen und wie schwierig es dagegen anzukommen. Was müsst ihr denn dann in der Kommunikation und im Marketing machen? Müsst ihr irgendwie kreativer sein? Also ich meine, das eine ist ja, dass man vielleicht die besseren Produkte hat, aber das andere ist, wie wird man denn überhaupt noch wahrgenommen? Also wie schafft man es gegen die Geräuschkulisse, die ja sich verändert hat, gegen anzukommen mit deutlich kleineren Werbebudgets?
Also in der reinen Marketingkommunikation müssen wir einfach frech sein. Wir müssen lauter sein, wir müssen uns mal was trauen und probieren auch Sachen aus. Probieren auch mal mit ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei aus. Haben wir mal geschaut, berührt das vielleicht die Menschen, die uns attraktiv finden könnten. Wir müssen aber auch wirklich einen raushauen. Und selbst wenn es eben unsere eigene Nachhaltigkeit ist, die wir dann einfach mit einer Werbekampagne, hey, das ist kein Greenwashing hier und hier kannst du sicher sein. Und wir machen keine Kompromisse, wo wir einfach die Kante zeigen müssen.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo du sagst, das war eine richtig coole Kampagne, mit der euch das besonders gut gelungen ist?
Na, ich glaube schon, dass diese Einführungskampagne von dieser eben erwähnten Vermögensverwaltung, die war schon gut. Drei kurze Schlagworte, keine Waffen, kein Greenwashing, keine Kompromisse. Das war, glaube ich, sehr deutlich. Und dann nette Menschen, die das einfach tun, also bestehende KundInnen abzubilden. Das machen wir übrigens immer. Und das war schon sehr erfolgreich, weil es auch sehr einfach und plakativ war. Interessanterweise war es total spannend, als dann die Ukraine-Krise begann und der erste Satz, keine Waffen, echt viele Menschen irritiert hat plötzlich. Ja, vorher hat man das alles so abgenickt, ja, irgendwie so dunkelgrüne Friedensbewegung, wie auch immer, was die Menschen da assoziiert hatten, und plötzlich dachten sie so, wie keine Waffen. Und das war ein guter Moment, dass die Kampagne auch nochmal echt Aufschub bekommen hat. Wir haben dann einfach ein Advertorial auch dazu nochmal veröffentlicht und das nochmal erklärt, warum, was meinen wir denn eigentlich mit keine Waffen? Und da sind wir, glaube ich, bei des Pudels Kern, zumindest was unsere Marketingstrategie betrifft, dass am Ende das Advertorial, das Storytelling und wirklich was zu sagen zu haben, den Unterschied macht für uns.
Was mir schon aufgefallen ist, dass ihr die Projekte, in die letztlich Geld fließt, also Projekte, die ihr finanziert, ihr seid ja nicht nur eine Bank für Kunden, die da Geld lagern, sondern ihr finanziert ja auch Projekte, dass ihr das sehr, sehr transparent abbildet, was ja letztlich auch sehr mühevoll ist. Ne? Man hat hier ein kleines Projekt, da ein kleines Projekt. Manchmal sind es auch größere Projekte. Das ist ja sehr, sehr durchwachsen. Und das sind ja auch nicht immer Dinge, wo man sagt, das ist jetzt wahnsinnig spannend. Ich habe ein Projekt bei euch gesehen. Das ist ein Hotel, das quasi komplett recycelbar ist, das man aufgebaut hat, aber dass man auch wieder abbauen und woanders wieder aufbauen, dessen Teile man komplett verwenden könnte, was eben auf das Ziel Kreislaufwirtschaft einzählt, finde ich eine tolle Sache. Aber die Ausführlichkeit, in der er das macht, habe ich schon ein bisschen überrascht, weil es macht ja auch Arbeit. Nutzen KundInnen das überhaupt als Informationstool? Also ist das wirklich was sozusagen aufs Marketing einzahlt, oder ist das eine reine Transparentmaßnahme, die man halt machen muss, wenn man Ökobank ist?
Ich würde auf jeden Fall beides sagen. Also wir haben das auf unserer Startseite, die Landkarte, wo jeder Kredit, den wir vergeben, in ganz Europa veröffentlicht wird. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich eher ein Hygienefaktor an dieser Stelle. Es ist einfach unser Versprechen, dein Geld, wenn du es uns anvertraust, wenn du es nicht, während du es nicht brauchst, wird in sozialen, ökologischen Wandel investiert oder eben Projekte finanziert. Und dann müssen wir das haben. Wir müssen das zeigen, dass die Transparenz gehört auch zu den Grundwerten der Triodos seit ihrer Gründung dazu. Wir sehen bei den Klickzahlen, dass gar nicht so viele Menschen da draufklicken und dann, so wie du das vielleicht gemacht hast, dann auch wirklich durchstöbern und mal nach unterschiedlichen Städten schauen und sich dann auch die ganzen Porträts durchlesen. Aber was wir machen, ist, dass wir das ganz in der aktiven Kundenkommunikation nutzen und in unserem Newsletter, den wir einmal im Monat an unsere Kundinnen und Kunden verschicken, immer ein Projekt porträtieren. Und das wird total gerne geklickt und gelesen. Und wenn wir dann in unserer regelmäßigen Befragung uns die Antwort angucken, siehst du auch, diese Transparenz zu wissen, wo mein Geld hingeht, das ist den Menschen, die zu uns kommen, total wichtig.
Das kennen wir ja auch aus anderen Branchen, wo auf Produkten Tracking-Codes aufgedruckt sind, um die Herkunft der Rohwaren zu zeigen. Die wenigsten nutzen das, aber das Statement ist enorm, weil die Botschaft ist, wir haben nichts zu verbergen. Und das ist natürlich als Bank eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Botschaft. Wir wissen, ne, wenn wir darüber sprechen, also wie KonsumentInnen sich informieren, dann wissen wir selbst Menschen, die nachhaltigkeitsaffin sind, die sagen am Ende, boah, macht's mir bitte so einfach wie möglich. Ich will nicht bei jeder Konsumentscheidung und auch nicht bei jeder Investitionsentscheidung vorher ein Umweltdiplom ablegen. Und auf einmal bieten, du hast das eben ja beschrieben, alle Finanzinstitute ja nachhaltige Produkte an. Und ehrlicherweise sind die ja auch nicht alle so schlecht. Also wie können KonsumentInnen jetzt unterscheiden, was die wirklich guten und die schlechteren sind? Weil keine Waffen und keine Kinderarbeit schreiben ja alle drauf. Ne? Also wie kann man das noch erkennen? Was macht da den Unterschied und wie bringt ihr den rüber?
Ich glaube, dass die Welt heute so oder das Verhalten der Nutzerinnen des Internets so aufgebaut ist, dass wir vor allem in unabhängigen Portalen das lösen können oder mit Siegeln, die von einer unabhängigen Stelle kommen. Ich glaube nicht, dass wir als Marken das wirklich lösen können. Wir können unser Bestes tun. Transparenz ist auch für mich wirklich ganz fest mit nachhaltigen Strategien verbunden. Das geht nicht ohne. Aber am Ende können unsere potenziellen KundInnen das nur entscheiden, wenn sie zum Beispiel utopia.de sich anschauen und die besten Listen anschauen in den unterschiedlichen Produktbereichen. Oder eben so wie es in der Klamottenbranche jetzt ja auch angefangen hat, aber vor allem eben in der Lebensmittelbranche bekannt ist, dass man staatliche Siegel hat. Selbst wenn die manchmal oder gerade bei Beginn der Entwicklung vielleicht eher der kleinste gemeinsame Nenner sind. Aber diese Einfachheit und auch diese Unabhängigkeit ist enorm wichtig, weil ich gebe dir total recht, unsere Urteilsfähigkeit ist enorm gefragt und es ist kaum noch machbar in unserer komplexen Welt, sich zu allem eine Meinung oder ein Urteil zu bilden, das dann auch wirklich wasserdicht ist. Und speziell bei der Nachhaltigkeit ist es ja besonders schwierig, weil du findest immer jemanden oder eine Studie oder einen Artikel, der überzeugend darstellt, dass das überhaupt gar nicht nachhaltig ist, jetzt dieses Produkt oder Hafermilch zum Beispiel zu kaufen. Das höre ich ganz oft, wenn ich über Hafermilch spreche, habe ich immer jemanden im Gespräch, der sagt, ja, ich habe vor kurzem gelesen, das soll man gar nicht. Und ich denke, ja. Insofern, ja, wir brauchen da, glaube ich, eine staatliche oder mindestens von NGOs unabhängig getriebene Überprüfung und Steuerung der Standards.
Die wäre ja auch so ein bisschen dringend, wenn man Greenwashing verhindern wollte. Das wäre so ein Anliegen, das ich so habe, weil wir erleben ja in den 20ern jetzt nicht nur einfach mehr Nachhaltigkeit, was ja gut ist, sondern wir erleben schon auch ein bisschen mehr Greenwashing. Und die Merkel hat schon gesagt, es ist keineswegs so, dass die Finanzprodukte so schlecht sind, da gibt es ja auch regulatorischen Druck drauf, aber es ist schon so, dass es ein paar Leute gibt, die, also das sage ich jetzt einfach mal, die sich eindeutig grüner waschen, als sie sind, und ich könnte mir schon vorstellen, dass da das Vertrauen der KonsumentInnen verspielt werden. Siehst du das als Gefahr und was müsste man dagegen tun?
Ja, es ist eine latente Gefahr, dass zu viel Greenwashing dann einfach zu so einer großen Schublade führt, zu sagen, stimmt doch alles gar nicht. Und auch die Dunkelgrünen, die werden da auch irgendwo ihre braunen oder schwarzen Flecken haben auf ihrer Weste. Das sehe ich und das ist natürlich eine Gefahr. Und wir sehen das immer mal wieder, wenn auch neue Player an den Markt kommen oder jetzt große neue Kampagnen plötzlich in den Medien zu sehen sind. Dann gucken wir auch immer drauf. Ist das auch korrekt? Zum Glück gibt es aber auch mittlerweile ja wirklich, gerade aus der EU kommend, da eine klare Initiative, dem Einhalt zu gebieten und die Regeln da zu schärfen. Und das betrifft manchmal sogar uns, dass wir sagen, den Satz müssen wir jetzt wirklich präziser sagen, dann sonst selbst wären wir ja angreifbar. Wir sind froh, dass wir die Substanz haben, dann einfach nur Kommunikation kurz anzupassen und die Substanz immer noch bleibt. Aber das Thema ist ganz klar da, dass Greenwashing auch Konsumentscheidungen manchmal verhindert, weil die Leute nicht mehr wissen, ob sie jetzt wirklich glauben können.
So ein klassisches Schwarz und Weiß, da sind die Greenwasher und die Echten, das stimmt ja auch, wie wir wissen, nicht so ganz. Ne? Also wenn wir uns mal angucken, die Lebensmittelbranche, da sind vor 20 Jahren die Pioniere losmarschiert mit kleinen Biomärkten und hatten eine klare Vision. Ne? Sie wollten die Transformation zu einer ökologischen Landwirtschaft. Und eigentlich erleben wir gerade eine großartige Entwicklung. Es gibt Bio überall, im Supermarkt, im Discounter. Und trotzdem sehen gerade die Pioniere das ja gar nicht so positiv, obwohl man ja von außen sagen könnte, ihr habt doch genau eure Vision oder ihr seid eurer Vision ein Stück näher gekommen. Aber wirtschaftlich sind dann ja oft nicht die Pioniere, sondern anderen die Gewinner. Wenn ihr das mal auf eure Branche überträgt, was müsst ihr denn als Pionier machen, damit es euch nicht so ergeht, wie sprichwörtlich so den ersten Bio-Unternehmern der ersten Stunde? Und Hand aufs Herz, es gibt ja genug konventionelle Banken, die auch eben gute Fondsprodukte, die sind vielleicht nicht als Bank durch und durch nachhaltig, haben aber inzwischen Fondsprodukte, die sich sehen lassen kann. Und wenn man es einfach nur sagt, schwarz-weiß, dann wird man der Sache ja nicht gerecht. Also deshalb, wie müsst ihr euch wandeln, damit es euch nicht so ergeht?
Ich würde da gerne sozusagen zweiseitig drauf antworten. Was unsere Agenda der Triodos Bank weltweit eigentlich, auch über unsere Fonds, ist, sind zwei Sachen. Nämlich einmal Finance Change, also die Kredite, die Investments, die wir vergeben und auch die Möglichkeit für PrivatkundInnen daran teilzunehmen, indem sie eben uns ihr Geld zur Verfügung stellen, das wir dann verleihen. Das ist die eine Agenda. Ich glaube, auf der Seite dieser Agenda malst du schwarz-weiß und versuchst durch Marketingkommunikation eine Kante zu zeigen. Aber wir haben auch noch eine andere Agenda, die heißt Change Finance. Und da geht es mal im nettesten Sinne um Lobbyismus. Also, dass wir uns einfach auch stark machen, mit Regierungsvertretern tatsächlich im Kontakt sind, mit NGOs im Kontakt sind, aber auch mit MitbewerberInnen aus der Finanzbranche uns zusammentun und sagen, Leute, wir haben ein gemeinsam mit ganz vielen Banken, das nennt sich PCAF, ein Messinstrument entwickelt, wie man überhaupt wenigstens mal die Dimension CO2 messen kann in deiner Bankbilanz. Das ist Open Source. Das ist kein Geheimnis. Je mehr Menschen oder je mehr Institute das nutzen, umso besser. Und dann laden wir die ein. Und dann kommen richtig viele Menschen in unsere kleine Triodos Bank nach Frankfurt und lassen sich von uns das erklären. Und im besten Falle verändern sie dort was. Und ich glaube, das sind so diese zwei verschiedenen Ebenen, die wir, so wie wir das Problem versuchen anzupacken, dass wir wirklich die ehrliche Transformation, die echte Transformation zur Nachhaltigkeit, von der wir ja noch weit entfernt sind als Gesamtgesellschaft auf diesem Globus, voranzutreiben, unser Wissen zu teilen, dort, wo wir es können. Und in der Werbung, in der Darstellung, egal ob das ein Editorial ist oder ein Interview, das wir platzieren oder eine Keynote oder eben unsere Werbekampagnen, dort dann ein bisschen schärfer zu sein und auch mal einen Ellenbogen rauszustrecken.
Das heißt, ihr versteht euch ganz wichtig wirklich ja noch als Treiber von Transformation und ihr nehmt sozusagen alle mit, die es ernst meinen. Das heißt, ihr seid dann eben nicht nur der Club der vier grünen Banken, sondern Open Source im Sinne von open to everybody, der es ernst meint.
Absolut, absolut. Also weltweit sind es noch viel mehr. Da gibt es die GABV, eine Vereinigung der werteorientierten Banken. Das sind schon viel mehr Banken und die eint genau diese Haltung, die du gerade beschrieben hast. Wirklich voranzugehen als Pioniere und natürlich schauen, dass man auch sein Unternehmen profitabel weiterentwickelt. Aber vor allem die Welt zu verändern bedeutet, ganz viele Player mitzunehmen.
Ich hörte es nicht zum ersten Mal, dass Unternehmen, die versuchen nachhaltig zu sein, und da schon sehr weit sind, also das nicht nur versuchen, sondern da, ne, ihr gehört wirklich zu den Pionieren, da schon sehr weit sind, dass die nicht nur ihr Ding durchziehen, sondern auch versuchen, teilweise fast schon gezwungen sind, die ganze Branche zu ändern. Du sagst hier Change Finance als Stichwort. Jetzt stelle ich mir das aber nicht so einfach vor. Und da wäre meine Frage, was sind denn da die Haupthindernisse, wenn ihr sozusagen mit anderen Banken sprecht, die jetzt nicht die Ökobanken sind, sondern andere Player im Finanzmarkt, müssen ja nicht Banken sein. Was sind da die Haupthindernisse? Ist das Mentalität? Ist das Unwissenheit? Ist das, sind das Sachzwänge?
Ich wage zu behaupten, dass sehr, sehr viele Menschen in der Finanzbranche längst erkannt haben, schon allein über das Thema Risikomanagement, und das ist wirklich ja Kerngeschäft der Banken, die Nachhaltigkeit, die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und nachhaltigen Strategien zu sehen. Als Bank sehe ich das mittlerweile ganz klar, dass wenn jemand eine totale CO2-Schleuder ist und ich den finanziert habe für 10 Jahre, ist da ein großes Risiko drin, wirtschaftlich, vielleicht auch bis zum Totalausfall dieses Unternehmens, weil die CO2-Steuer so hoch war, oder. Ja, wir versuchen die Menschen mitzunehmen in der Branche. Die größte Herausforderung ist, den gemeinsamen Nenner tatsächlich zu finden. Ne? Dass wir wirklich sagen, okay, es muss vorangehen und wir können jetzt, wir umarmen alle, die mitgehen wollen, auf in einem sich committen, gemeinsam etwas veröffentlichen. Es muss aber auch einen gewissen Mindeststandard haben, sonst verwässert es. Und natürlich bin ich als konventionelles Institut immer in der Zwickmühle, dass mein jetziges Geschäft noch gar nicht so aussieht wie das Geschäft, wo ich gerne hin will und wo vielleicht auch die Triodos Bank jetzt mit ihrem Wissen, das sie teilen kann, ein Helfer sein kann. Und wenn wir dann gemeinsam etwas veröffentlichen, eine Pressemeldung oder sowas, ist es immer eine große Schwierigkeit, den guten Kompromiss zu finden, dass alle Menschen draußen sehen, ja, die wollen wirklich was bewegen, die machen sich gemeinsam auf den Weg und die sagen aber auch ehrlich, wo sie jetzt eben auch noch stehen. Und das ist auch diese Ehrlichkeit in der Kommunikation ist durchaus gewöhnungsbedürftig für die ein oder anderen MitbewerberInnen.
Jetzt zurück zur Kommunikation. Könntest du eine Kampagne nennen von einem Wettbewerber, wo du sagst, Mensch, das waren richtig gute Ideen. Sowas würde ich auch gerne mal machen. Können wir uns aber irgendwie nicht leisten oder machen wir demnächst?
Also was mir gut gefallen hat, rein kreativ betrachtet, sind die Kampagnen, die die App Tomorrow gelauncht hat, seitdem sie eigentlich unterwegs sind. Die sind noch viel frecher, viel nahbar, sehr auf den Punkt, auch wenn manches nicht so wirklich der Wahrheit entsprach, sondern eher der Ambition, wo sie hinwollen, die übrigens total toll ist, diese Ambition. Die haben also kommunikativ speziell auch für eine jüngere Zielgruppe, vielleicht sogar auch schon unter 20, echt einen super Job gemacht und kleine lustige Sachen und auf in den sozialen Medien einfach super clever eine ganz schnell eine Community aufgebaut. Allerdings auch mit viel Werbebudget, also viel mehr als unser Budget hergeben würde. Das fand ich also rein kreativ richtig gut. Was mich, das erinnere ich noch sehr gut, aus der konventionellen Ecke sehr beeindruckt hat zumindest, jetzt nicht kreativ, war die Commerzbank-Kampagne, war das? Ja, Commerzbank, als sie Wir haben verstanden hieß, glaube ich, zumindest der Schlusssatz.
Ja, genau.
Hey, wir haben verstanden nach der Finanzkrise auch, wir haben verstanden, wir müssen was anders machen. Also eine sehr, sehr stark wertefokussierte Botschaft. Da habe ich auch tatsächlich viele Anrufe bekommen, weil es die dann so ja wirklich zu Primetime auch im Fernsehen lief. Diese grauen Menschen in grauen Jogginganzügen. Und da habe ich viele Anrufe bekommen, weil alle gedacht haben, ey, das ist doch, nee, es ist ja gar nicht Triodos. Und dann riefen sie den Jan an, hey, was machen die denn da? Da musst du doch jetzt abmahnen. Und ich so, nee, das haben wir nicht getan. Aber die hat mich schon beeindruckt. Auch die große Breite, die sie sich gewagt haben. Das große Budget, was sie da hinterlegt haben.
Gibt es denn auch Kampagnen, wo du sagen würdest, nee, also so nicht. Für uns auf jeden Fall nicht, kommt nicht in Frage.
Ja, mir fällt jetzt tatsächlich keine ein. Wir sammeln die immer mal wieder intern, auch um unseren Compliance-Bereich immer wieder zu beruhigen. Guck mal, was die für einen Schrott machen. Ja. Aber da fällt mir jetzt spontan keine ein. Aber es gibt ganz viele Falschaussagen, die wirklich übel sind. Gerne die Übertreibung, ne? Grünste oder beste oder nachhaltigste. Oder jetzt neu, wenn dann im Finanzbereich von neuen Entwicklungen oder einem neuen Fonds, der so top nachhaltig ist, dass er sogar nach der Regulation der EU in die Kategorie fällt. Und dann denken wir so, hey, das machen wir schon immer so. Es ist überhaupt nicht neu. Aber das sind eben die Dreistigkeiten, die du dir erlauben kannst in einem Markt, wo wir und auch die anderen drei echten grünen Banken einfach noch nicht genug Aufmerksamkeit haben, sodass da immer noch ein Feld ist, das du bespielen kannst.
Für die anderen ist es ja auch noch neu, so gesehen durchaus wahrheitsgemäß.
Absolut.
Gibt es denn sowas wie die drei Bullet Points, die du nennen würdest, wenn du sagst, das macht für mich wirklich gute Nachhaltigkeitskommunikation oder um es sogar noch genauer zu machen, gutes Nachhaltigkeitsmarketing, denn darüber sprechen wir eigentlich aus.
Ja, ich glaube, mal gucken, ob ich den dritten auch hinkriege. Für mich fällt zuallererst immer das Wort Relevanz. Also ich bitte sorge dafür, dass das, was du da machst, dass du das den Menschen anbietest, die das wirklich brauchen können. Also vermeide Streuverluste, ist auch durchaus nachhaltig, was durch eine Relevanz fokussierte Strategie immer entsteht. Relevanz aber auch im Sinne von wertschätzend, dass du nicht jedem Menschen irgendein Mist anbietest oder sie am Ende noch dazu überreden willst, dass sie irgendwas brauchen, sondern biete Menschen was an, das sie wirklich auch brauchen, das für sie relevant ist, für ihr Leben. Und das Zweite ist tatsächlich, wir haben schon viel drüber gesprochen heute, ist die Transparenz / Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Also das ist, was ich in unsere Kundinnen, aber selbst auch in die Akquise-Kommunikation immer ganz, ganz deutlich einflechte, möglichst aufrichtig zu sein, zu sagen, was man tut und zu tun, was man sagt. Und das ist überhaupt nicht leicht. Das ist auch noch 2022 eine Riesenherausforderung, selbst für uns intern. Also das sind vielleicht so die ersten zwei Bullets, die mir wirklich reinkommen. Was schon auch wichtig ist, dass man die Schwere nicht zu groß werden lässt. Ich würde nicht sagen sexy und ne, und das muss auch Spaß machen, weil die Klimakatastrophe macht keinen Spaß. Und die Lösungen, die gefunden werden müssen, Punkt. Es ist halt einfach ein Müssen. Das ist nicht schön. Keiner will Müssen hören. Aber eine gewisse Leichtigkeit darin zu bewahren, ohne darüber hinaus zu schießen. Ich glaube, das wäre vielleicht der dritte Punkt.
Das ist ein schöner Begriff übrigens, Leichtigkeit, weil die Sexiness, ich glaube, Verbraucherinnen finden Finanzprodukte selten sexy, sondern es ist ja eher das Pflichtprogramm. Insofern finde ich Leichtigkeit wirklich.
Naja, sexy ist ja auch ein schöner Schlussbegriff. Sexy ist ja auch nur so ein Wort, das eigentlich attraktiv sozusagen sexier abbilden will und so. Also man will man es haben oder will man es halt nicht haben. Ich denke schon, dass auch grüne Konten, grüne Geldanlagen einfach attraktiv sein sollten. Sie sollten mir was bieten, was ich woanders nicht bekomme. Und das ist ja typischerweise genau der Mehrwert, den die eben bieten, dass die nachhaltig sind. Ich habe noch eine Grundsatzfrage, jetzt richtig, ich mache jetzt das große Fass auf, ganz zum Ende noch. Nämlich, sind denn nicht eigentlich Wachstum, wie sie den Finanzmarkt antreibt, und Wachstum als ein Faktor, der uns ja auch davon abhält, nachhaltiger werden zu können, ist da nicht auch ein Widerspruch? Also ist dieser Finanzmarkt nicht eigentlich irgendwie dazu verdammt, immerzu zu wachsen, und müssen wir nicht eigentlich damit aufhören und als erstes die Axt schon mal am Finanzmarkt ansetzen?
Das ist eine super Frage und du hast sie ja auch schon fast beantwortet. Ich glaube, du hast recht. Also in letzter Konsequenz wird es so sein, dass wenn wir dem IPCC zum Beispiel folgen und wenn wir wirklich das Ruder deutlich umreißen wollen, um zum Beispiel das, jetzt ist es 2 Grad, ne? Nicht mehr 1,5, habe ich gehört. 2 Grad Ziel erreichen wollen, also das 1,5 Grad Ziel werden wir nicht mehr erreichen. Da müssen wir radikaler werden und dann darf vieles nicht mehr wachsen. Und dann sind viele, viele Finanzierungen, die auf dem Zins, der ja auch das Wachstum abbildet, basieren, zu hinterfragen. Da hast du völlig recht. Ich glaube dennoch, dass es zumindest jetzt und in der Perspektive, in der ich jetzt mal denke, sagen wir mal 5 Jahre Strategie, noch ganz viel Wachstum braucht. Es braucht viel Schrumpfen bei den zerstörerischen Wirtschaftszweigen, sind wir ehrlich. Ansonsten werden, also wenn wir die Welt weiter zerstören, können wir sie nicht heilen. Aber es braucht noch ganz viel Wachstum, es braucht auch noch ganz viel Innovation, um die Zirkularität wirklich herzustellen in so vielen unterschiedlichen Sprachen. Es braucht vielleicht nicht so ganz verrückte Deal-Breaking oder wirklich komplett neue Innovationen. Aber es braucht noch viel Anstrengung. Und da steckt immer auch Wachstum drin, weil sich neue Unternehmen, neue Startups bilden, die diese Innovation einfach vorantreiben müssen.
Ja, und im Moment hat der Finanzmarkt eher den Job, den formidablen Job, wie ich finde, wenn man ihn macht, das Geld genau so umzulenken. Ne? Also, dass so in das Nachhaltige investiert wird und damit so ein bisschen der Schlüssel für die Transformation ja in der Hand
hält.
Ganz
genau.
Du hast eben das 1,5-Grad-Ziel schon genannt. Da stelle ich doch mal gleich die Frage. Wie zuversichtlich bist du? Denn COP hat sich noch mal darauf verständigt, dann 1,5 festzuhalten. Bei 1,1 sind wir. Wie zuversichtlich bist du, dass wir 1,5 noch schaffen oder 2,0?
Ich bin da so zwiegespalten. Also mein Herz, und das sagt euch auch meine Vita, schlägt dafür, das zu schaffen und vieles mehr Biodiversität und so weiter, was wir alles noch erreichen müssen, um unsere Welt bewohnbar zu bleiben zu lassen. Ich hoffe das sehr. Ich bin gar nicht zuversichtlich, bin ich ganz ehrlich. Ich bin gar nicht zuversichtlich, weil ein Bewusstseinswandel, den es dafür braucht, wirklich in der ganzen Welt noch nicht wirklich sichtbar ist für mich. Und weil wir viel zurzeit sehr viel reden, aber viel zu wenig tun. Und unser eins, euch wird es wahrscheinlich genauso gehen, die so manche Informationen einfach auch schon seit 15 Jahren weiß und selber sieht, wie wenig ich dazu beitragen konnte, da wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Da bin ich sehr, sehr frustriert tatsächlich oder jedenfalls nicht zuversichtlich. Also eine schwierige Kiste. Andererseits haben wir in der Pandemiezeit gesehen, wie schnell Veränderungen möglich sind. Das war wirklich nicht schön, was da passiert ist. Zum Beispiel die mir sehr, sehr nahestehende Kulturbranche. Aber was für eine dramatische Änderungen in ganzen Branchen, sag ich mal ganz abstrakt, möglich sind, wenn es sein muss, / wenn jemand das so entscheidet und bestimmt und sich das den Mut hat, sowas zu bestimmen.
Und der unmittelbare Leidensdruck so hoch ist, ne?
Genau.
Dann können wir auf einmal ganz schnell auch, ja, gerade wie in Deutschland.
Ja, was ich aber eben tatsächlich nicht glaube, dass wir die Nachhaltigkeitsziele ganz im Allgemeinen erreichen durch die Strategien und das Tun, die wir bisher an den Tag gelegt haben. Also eine langsame Transformation, alle mitzunehmen, alle sollen glücklich sein, keiner soll auf irgendwas verzichten, keine Branche soll sterben. Das ist nicht machbar.
Was sind so die größten Barrieren für die Triodos Bank, um Paris-konform zu werden oder überhaupt einfach eine Veränderung eures Impacts herbeizuführen?
Wir haben uns selber sehr, sehr hohe Ziele gesetzt. Net Zero mit unserer kompletten Bilanz, sprich alles, was wir finanzieren, mit allem, in das wir investieren, Net Zero in Sachen CO2 zu sein bis 2030. Das werden wir auch schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Also da, das ist genau unsere Pionierleistung, die wir erbringen können, auch wenn wir manchmal auch noch nicht wissen, wie wir es schaffen. Die größte Herausforderung ist zurzeit die Messung. Die Messung des ökologischen, auch des sozialen Rucksacks, die bestimmte Industriezweige, bestimmte Produkte, Dienstleistungen überhaupt tragen. Und das ist auch die größte Herausforderung, auch jetzt in der gesamten Finanzbranche. Wir haben bei CO2, wie vorhin schon berichtet, schon Möglichkeiten. Es gibt auch jetzt für die Biodiversität die ersten Messmodelle, die wir versuchen zu promoten jetzt in der Welt. Aber das ist einfach total kompliziert. Und am Ende musst du messen, um auch ehrlich zu sagen, gehen wir in die richtige Richtung. Und nicht nur, ja, CO2-Bilanz stimmt jetzt, aber ansonsten machen wir ganz viel Zerstörung.
Wir hören ja auch ganz viel und, wie ich finde, zu Recht den Ruf, dass Politik den Rahmen setzen muss. Nicht alles können Unternehmen und Verbraucher alleine lösen. Wenn du einen Tag Deutschland regieren könntest, also wenn du alleine entscheiden könntest, was wäre die wichtigste politische Initiative, die du auf den Weg bringen würdest, damit wir eben dieses Klimaziel 1,5 oder 2 noch erreichen oder dem näher kommen?
Ich weiß nicht, wie weit dieser Sprung ist, den ich jetzt gleich vorschlage, aber ich habe vor kurzem gelernt, und das fand ich sehr spannend, dass der Einfluss von Cargo-Flügen, also wir transportieren unglaublich viele Waren, zum Beispiel aus Asien nach Europa, tatsächlich per Flugzeug funktioniert. Ich war da so überrascht, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es hat mich wirklich im negativen Sinne sehr beeindruckt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich würde eine Initiative dafür lostreten, dass ab diesem Tag Cargoflüge oder ab einem bestimmten sehr naheliegenden Zeitpunkt Cargoflüge nicht mehr erlaubt sind. Mit Schiff oder eben nicht transportieren. Das würde, glaube ich, einiges verändern und vielleicht sogar im Bewusstsein der VerbraucherInnen etwas verändern, weil sich Warenströme, Verfügbarkeiten und auch Preise vermutlich relativ schnell ändern würden.
Gefällt mir, das ist eine schöne, klare Idee, die einen Aspekt verändert.
Großartig. Ganz herzlichen Dank, lieber Jan, für das Gespräch. Sehr cool.
Auch von mir vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch.
Ja, und unseren ZuhörerInnen danken wir, dass sie auch heute wieder dabei waren. Und natürlich kommen sie nicht um die üblichen Bitten herum. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer App. Dann sehen Sie nämlich sofort, wenn eine neue Folge kommt. Wir erscheinen ja nur monatlich. Und vielleicht hinterlassen Sie auch eine Bewertung. Das hilft uns auch, wenn andere vielleicht erstmal wissen wollen, ja, lohnt sich das überhaupt, das zu hören.
Und noch eine Bitte von mir. Erzählen Sie möglichst vielen Kollegen in Ihrem Business davon, teilen Sie unseren Podcast auf LinkedIn und so weiter. Unser Anliegen bei Grüne Wiese ist es, einen wirklich aufrichtigen Blick hinter die Kulissen zu werfen, die Probleme bei Nachhaltigkeit und der Kommunikation im Unternehmen sichtbarer zu machen und so dazu beitragen, dass wir alle voneinander lernen und am Ende eben das Business als Ganzes erfolgreich nachhaltiger wird.
Und das geht am besten, indem wir uns alle mal gemeinsam ehrlich machen und gegenseitig aufschlauen. Und insofern schicken Sie uns bitte gerne auch eine Mail an podcast@utopia.de betreff Grüne Wiese, wenn Sie zum Beispiel Kritik, Anregungen, Ideen für unseren Podcast haben. Ja, und damit kann ich eigentlich schon Ciao sagen und dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Grüne Wiese, der Utopia B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation.